andere Liga, der Fußball-Podcast vor 20 Minuten.
Herzlich willkommen zur neuesten Folge vom Fußball-Podcast Andere Liga 2.0. Mein Name ist Sven Forster, Sportchef von 20 Minuten, und mit mir ist der wunderbare Fabian Weber-Rauch. Hoi Fabio, wie geht's?
Guten Abend, muss ich ja fast sagen. Sven, hier ist Montagmorgen. Mir geht's eigentlich sehr gut. Ein bisschen wenig Schlaf, WM-bedingt natürlich. Wie bist du zuweg in Kalifornien?
Ja, mal schauen, wie lange der Chatler noch reinfetzt. Aber es war ein langer Tag beim Schweizer Nazi-Spiel. Gestern war das bei mir, um da transparent zu sein. Bei dir ist jetzt Montagmorgen. Hm. Bei mir ist Sonntagabend. Du fängst deinen Tag an, ich beende meinen Tag mit dem Gesicht von dir. Das sind doch schöne Momente, oder?
Und dann siehst du noch das wunderbare New York
Knicks-Shirt. Habe ich gar nichts dagegen.
Genau, zur Feier des Tages angelegt habe. Genau. Ja, erzähl mal, wie bist du angekommen in den USA? Wie hast du die ersten Tage erlebt? Bist du kaputt oder bist du in Euphorie?
Euphorie hat sich natürlich nach dem Eistest von Katar jetzt ein bisschen verschwunden. Ich muss sagen, ich bin angekommen am Mittwochabend, dann haben wir relativ stressige Tage gehabt, wegen dem Zeitunterschied auch, und mit dem Nazi-Spiel. Aber wo ich vor dem Stadion gestanden bin, also vor dem Levi's Stadium, oder San Francisco Bay Area Stadium, da vor dem Schweizspiel, bin ich dort gewesen und habe schon gedacht, leck, habe ich einen geilen Job. Das finde ich einfach da. Man kann es jetzt sagen, ich bin einfach zahlt da, ich komme meinen Lohn über, meine Reise wird zahlt und ich kann Fußball-WM verfolgen. Du hast das jahrelang gemacht. Du weißt, du bist dich da immer natürlich auch noch bewusst, aber für mich ist es halt, dass die erste WM ist, dann auch noch gerade weit weg. Vielleicht noch ein bisschen die Spürli extremer. Das Feeling, wo ich dort reingelaufen bin, an den Fans vorbei, die draussen warten mussten und ich bin reingelaufen, das ist, und nachher kommen die alle so rein. Und dann redest du mit Leuten, redest du mit Fans und dann finden die alle auch, leck, hast du einen geilen Job. Und jedes Mal denke ich mir dann so, ja, das stimmt. Und ich bin richtig glücklich, dass ich jetzt da bin und hoffe, dass die Schweizer sich noch fangen und die WM noch besser in Fahrt kommt.
Ja, das ist natürlich absolut so. Ich meine, das ist vor allem, wenn du das zuerst mal erlebst, habe ich mir überlegt, wenn das mein erstes berufliches WM-Spiel war, das muss in Deutschland sein. Aber ich habe jetzt 5 oder 6 Weltmeisterschaften gemacht und ich spüre jetzt das Gegenteil. Ich habe mir so überlegt, wo ich euch Medien arbeite, die natürlich verfolgt habe, die jetzt vor Ort sind, habe ich mir so überlegt, ich bin eigentlich recht froh, den ganzen Trubel. Und ich weiss ja, das klingt immer so cool. WM-beruflich, wirst du zahlt dafür, ich habe viele Sprüche gehört in all diesen Jahrzehnten. Es ist ja auch ein unfassbarer Stress. Es ist nicht ein Gejammer, aber es ist ein Fakt. Und noch mit der Zeitverschiebung. Ich muss dir ja nicht erklären, was das du jetzt alles machen musst. Und es ist so ein bisschen beides, oder? Es ist einerseits sensationell und andererseits, also so nach 4-5 Wochen, da weisst du aber auch schon, was du gemacht hast. Aber nichtsdestotrotz, absoluter Traumjob. Und also, genieße es, ja.
Genau, also das muss man natürlich noch loswerden. Ich bin vor dem Spiel dort gestanden und dachte, leck, habe ich einen geilen Job. Ich bin während dem Spiel dort gestanden und dachte, leck, habe ich einen geilen Job. Und dann hat Katar 1-1 geschossen und dann hat sich das ist natürlich alles, also wir wissen, wie es überall die Medienberichterstattung halt anders geworden ist, als sie eigentlich geworden wäre, wenn sie jetzt einfach 1-0 gewonnen hätten mit so viel Schuss, Torschuss, dann hättest du ja, wäre es eine einfache Geschichte gewesen, 3 Punkte gesichert. Und so hat sich natürlich die ganze Thematik gewechselt. Alles anpassend, durch das ist ja der Tag auch extrem lang geworden. Man könnte meinen, da zum Insights haben, man ist sich gewöhnt, dass so ein Spiel am Abend stattfindet. Und dann, also eben der Insight, den ich da gerade geben wollte, ist, du schreibst dann so einen Nachtzug in der Nacht für den nächsten Tag und dann ist fertig. Dann gehst du schlafen. Oder sagen wir vielleicht einmal 2. Jetzt, wenn natürlich so ein Spiel um 12 Uhr Mittag Ortszeit stattfindet, geht zwar Zürich schlafen nachher, also alle Leser und Leserinnen sind am Schlafen, aber man selber muss für den nächsten Tag noch viel mehr Geschichten vorbereiten. Das heisst, so ein Tag Ausmaß. Also es ist wirklich extrem lang, mit den gewissen Leuten am Flughafen gebracht, zum Zurückfliegen. Also es ist wirklich wild gewesen. Aber eben, das ist es. Bis jetzt überwiegt natürlich immer noch die Begeisterung, dass ich da bin.
Ja, weißt du, was natürlich auch noch kompliziert ist, stell mir vor, wenn jetzt du stehst jetzt auf, sagen wir, um 5, 6 Uhr wachst und dann hast du ja wahrscheinlich schon 100 Meldungen, die ja in der Schweiz schon den ganzen Tag fast gelaufen ist. Oder? Klar hast du vorbereitet und klar bist du organisiert, aber das ist schon nicht zu unterschätzen. Das muss man vielleicht schon mal sagen, bei allem Traumjob, den du immer wieder hörst. das ist schon krass. Oder? Jetzt gehst du ins Bett und ja, hier ist eigentlich die Leute jetzt online und schauen alles an. Und dann erwachst du und musst schon wieder parat sein. Und es ist viel. Es ist sicher ein harter Workload, aber wir wollen nicht jammern, oder?
Das ist so, aber es ist besser. Zeitunterschiedmässig möchte ich noch loswerden. Ich bin den Olympischen Spiel gemacht in Peking in 2022 und dort ist die Zeitunterschied in die andere Richtung. Und das ist nerviger, als dass man selber zurück ist. Das kann man noch dazu sagen.
Also das ist ja
es ist einfach cool.
Das ist ja eine wunderbare Überleitung zur Randsportart, Olympische Spiel. Das Highlight in den USA in den letzten Tagen ist, und das darf ich wirklich sagen, auch wenn ich natürlich vorgenommen bin, wahnsinnig euphorisiert bin. Und ich bin wirklich ein diehard New York Knicks Fan. Das kann man jetzt sehr random und weird finden. Aber ich verfolge das Team seit Jahrzehnten und es war wirklich einfach ein Debakel gewesen in den letzten 27 Jahren eigentlich. Endlich Meister, wie Meister geworden. Ich meine, du hast es miterlebt in der Stadt. Du hast ja wahrscheinlich jeden Pub, überall ist das Spiel übertragen worden, Game 5. Und wir haben es geschafft, Knicks sind Meister. Unglaublich, auch die Szenen in New York, wo sich Knicks-Fans gemischt haben mit den Brasilien-Fans. Es geht für mich nicht besser. Die Szenen, die Strassenszenen. Und ich weiß nicht, hast du überhaupt geschaut? Ist das ein Thema bei euch auch ein bisschen gewesen? Oder bist du so auf die WM fokussiert, dass du das ausblendet?
Voller Fokus WM. Ich habe nachher noch einen kleinen Talk gesehen, nachdem sie es geschafft haben im Fernsehen. Aber der volle Fokus auf die WM. Aber ich gönne es natürlich den Nick sehr. Ich freue mich, dass du Freude hast, Febu. Ich habe die Freude gespürt von allen Leuten. Auf den sozialen Medien ist da wild, also es passiert sehr viel. Aber es ist wirklich ist cool, dass es nichts geschafft hat, nach so vielen Jahren mal endlich den Titel zu holen. Ist ja doch einer der grössten Clubs da auf der Welt, den man kennt.
53 Jahre, so alt bin nicht mal ich. Was ist das letzte Mal Meister geworden? Aber komm, let's go. WM, ich muss ehrlich gesagt sagen, ich bin sehr, sehr positiv überrascht bis jetzt, weil jetzt gibt letzte Nacht oder bei dir in der letzten Stunde vorhin schnell die Zusammenfassungen geschaut. Ich meine, die 82 Spiele habe ich jetzt nicht geschaut. Elfenbeinküste, Ecuador und Schweden, Tunesien. Aber wenn die vollen Stadien siehst, die Begeisterung der Fans von allen Nationen, die Goal, die Spiel, Kontinente gegeneinander. Bei allem, was man über eine WM, über die FIFA, über Trump, über Infantino und so weiter kann sagen, und das sagt man absolut zu Recht nochmal, ich bin da sehr kritisch, es gibt einfach nicht viel Besseres oder es gibt nichts Besseres als eine Fußball-WM. Ja, wo schlussendlich geht es um Fußball, hoffentlich, oder eben jetzt in dem Fall, und die Fans. Ja, und es ist einfach grossartig und es sind jetzt erst ein paar Tage, aber ich finde es bis jetzt, Zwischenfazit, wirklich sehr, sehr eine coole WM.
Also ich sage mal so, die Angst war ja gross gewesen nach vor dem Schweiz-Katar-Spiel, dass das so ein Geisterspiel-mässig wird. Und das ist es ja definitiv nicht gewesen. Also die FIFA hat ja am Schluss, glaube ich, irgendwie 64'000 Tickets vermeldet und 70 passen rein. Ich glaube, es sind nicht 64'000 Leute im Stadion gewesen, aber das ist ja immer so bei diesen Grossanlässen. Eben wie gesagt, die werden gekauft und nachher wieder auf dem Schwarzmarkt verkauft oder für mega viel Geld. Das hat natürlich nicht überall geklappt. Aber grundsätzlich hat mir das Spiel schon sehr offen gemacht, dass es wirklich... wir haben doch auch mit vielen Leuten schon geredet, wo auch zum Beispiel, ein Kollege, der in Mexiko war, hat auf dem Flug von Mexiko auf San Francisco jemanden getroffen, der einfach kein richtiger Fußballfan ist, aber er wollte das WM mal erleben. In Mexiko hat er keine Tickets bekommen. Also er ist jetzt auf San Francisco geflogen für Österreich gegen Jordanien. Und die Leute machen am Schluss das WM-Feeling auch aus. So Leute, die einfach da sind, zum Begeisterung für den Sport zu verbreiten.
Ja, warte, es ist ja ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Ich sage jetzt mal, Soccer, wie sie es in den USA nennen, wird jetzt nicht Nationalsport da. Dass der Durchschnitts-Ami in Nebraska, Texas, wo auch immer, der ist jetzt nicht euphorisiert. Aber das ist ja auch in der Schweiz ein bisschen so. Ich meine, ja immer noch viele Leute im Umfeld, die sagen, sie wollen es boykottieren, aber die meisten können es dann gleich nicht durchziehen. Mal angenommen, die Schweiz würde noch gut werden, also spätestens dann würden auch diese Menschen schauen. Und ja, schlussendlich, es soll, das ist ein sehr naiver Wunsch von mir oder Gedanken, aber ich halte dem fest, mir geht es jetzt um Fußball, ich will gute Matches sehen und ich freue mich, die besten Spieler der Welt an der WM zu sehen, wo halt all die Erinnerungen, die instantly wieder da sind, zum Beispiel die WM 94 in den USA, die kommen rauf, von dem zehren wir. Und ich finde wirklich, ich weiß nicht, wie du es siehst, du hast vielleicht jetzt mal, du schaust wahrscheinlich die Matches an, es war gar nicht so ein schlechter Start. Und natürlich sind erst ein paar Spiele gespielt und natürlich ist der erste Spieltag. Aber ja, ich bin positiv überrascht, bis jetzt über das Niveau und über die Leistung und auch über die Intensität. Ich meine, ich habe über die Anspielzeiten gemotzt. Ich finde es nach wie vor nicht ideal. Ich finde ein Fußballspiel um 12 oder um 3 statt bei 35 Grad. Aber also jetzt, ja, das sind gute Spiele. Es sind wirklich gute Spiele bis jetzt. Und so darf es weitergehen.
Finde ich schönes Wort, das du da gesagt hast. Die Zeiten sind ganz wild, weil sie ja immer unterschiedlich sind. Mond spielt jetzt da Ortszeit, glaube Spanien am 9 Uhr am Morgen. Also es ist natürlich um 12 Uhr an der Westküste, aber einfach am 9 Uhr am Morgen da an der Ostküste ist 12 Uhr an der Westküste, 9 Uhr am Morgen. Ist schon etwas anderes. Aber ey, man kann den ganzen Tag Fußball schauen. Es ist auch nicht so. Ich finde, also eben, das habe ich immer schon geliebt an der WM. Ich kann es jetzt weiterhin machen. Heute habe ich einen Reisetag gehabt, deshalb habe ich nicht alles verfolgen. Aber sonst schaue ich das fleissig auf Fox mit den ganzen zahlreichen Riesenexperten, die da übrigens haben. Also ich tue da kurz aufzählen: Thierry Henry, Zlatan Ibrahimovic sind das Duo. Dann haben sie Thiago Kalecci, dann Obi Mikel, dann haben sie Peter Schmeichel ausgepackt, dann haben sie Clint Dempsey, den Landon Donovan und noch viel, viel mehr, was dann auftaucht, ist noch eindrücklich.
Also, ja.
Bei uns ist der Ratinho im Aufgebot gewesen beim Eröffnungsspiel.
Also, weißt du, ich war in Frankreich letzte Woche und dort ist M6, einer der grossen WM-Sender. Übrigens, Johann Tschuru in einer sehr prominenten Rolle, macht das super dort. Und es ist natürlich auch ein riesen Spektakel, also er ist Experte dort. Und die SRF ist ja sehr die Kritik von gewissen Medien und von gewissen Leuten über ihre Berichterstattung. Ich habe das nicht so gerne, so Bashing von Medienkollegen. Ich muss aber zugeben, dass ich eigentlich nicht auf SRF schaue. Aber das ist einfach, eben jetzt gerade die Deutschen, die machen es einfach sensationell. Das ist auch unfair, der Vergleich. Ich meine, das ist halt einfach, die haben mehr Manpower, die haben mehr Geld, die haben vielleicht auch mehr, ja, sind vielleicht auch besser, ganz einfach, kreativer. Darum kann ich da gar nicht so in die Kritik mit eingehen, wo es eigentlich zu wenig verfolgen, was mir auffällt ist. Und damit vielleicht die Überleitung zur Schweiz. Ich finde es ganz grundsätzlich nicht so kritisch. Also der Sascha Rufer schon, der macht das gut, finde ich, so die Ordnung. Aber ganz allgemein ist mir manchmal fast ein bisschen zu wenig kritisch. Aber es ist schlussendlich ein Nationalsender und da ist manchmal schon schwierig, Ballast zu finden. Oder kannst du auch nicht reinholen. Und darum gibt es auch so viele Podcasts und so viele Leute, die sich dafür entziehen. Und jeder hat seine Meinung, jeder weiß es besser. Und das macht schlussendlich auch die Faszination aus vom Fußball.
Für etwas haben wir ja dich, Feber, dass du nachher kannst kritisch reinhauen kannst. Bevor wir den Übergang machen zu der Frage der Woche, wo es natürlich um Nazi geht, möchte ich noch loswerden, dass ZDF aktuell oder respektive die Deutschen nicht ganz so gut wegkommen. Das Eröffnungsspiel haben sie einfach verschlafen. Die vier, die es gegeben hat, haben sie einfach viel zu spät eingeschaltet. Sie hocken irgendwo im Studio in Deutschland und sind dort auch eher langweilig unterwegs als positiv, so wie ich das jetzt mitbekommen habe. Ich habe, wie gesagt, ich habe es gar nicht gesehen. Fox hat einfach sehr viel Werbung, das muss man natürlich schon anders sagen. Gute Experte, aber auch sehr viel Werbung. Und ich würde das Bashing mit SRF nicht eingehen. Ich muss einfach nur sagen, ich bin jedes Mal froh, wenn ich so überlege, dass wir in der Schweiz jedes WM-Spiel kann man bei der Schweiz auf SRF schauen. In Deutschland brauchst du ein Magenta-TV-Abo, um irgendwie etwas kaufen, um etwas zu schauen. In den USA brauchst du ein Fox-Abo, um zu schauen. Also das Pay-TV ist überall auch an der WM oder an der EM angekommen, in den anderen Ländern. Und die Schweiz hat einfach konsequent das SRF, wo das wirklich durchzieht. Und einfach jedes Spiel berichtet. Und ich finde das eigentlich ganz okay. Mein Ratinho-Spruch kann ich eigentlich mehr wieder darauf rausgehen, weil der Ratinho gehört 4 Jahre lang nichts. Und dann pünkt zur WM taucht er in dem SRF-Studio auf. Das ist grossartig. Grossartiges Kino. Also es ist nicht despektierlich gemeint gegenüber Ratinho, sondern einfach immer wieder erfrischend. Und wir im Team haben uns gefragt, wann endlich der Lutz Pfannenstiel kommt.
Der kommt sicher. Aber genau, es ist natürlich so. Ich meine, wir haben alle 104 WM-Spiele in der Schweiz im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Das ist weltweit einmalig. Und das Magenta TV, du hast es erwähnt, neben dem Müller und dem Klopp können herstellen und denen Millionen Salär zahlt, ja. Das würde SRF auch machen, wenn sie das Geld hätten. Aber sie haben es nicht, sie machen es nicht. Und wir sollten wirklich dankbar sein. Dürfen wir, wenn wir wollen, rund um die Tour Fußball schauen auf dem SRF. Das ist genau der Punkt.
Genau. Und sonst alle Informationen, natürlich die wichtigsten, die nicht im Live-Bild sind, findet ihr bei 20 Minuten, wollte ich nochmal sagen. Wir genau. Sind da vor Ort, mit mehreren Leuten vor Ort, decken alles um die Nazi ab. Man kann die Nazi bewerten bei uns. Man verpasst nichts auf 20 Minuten. So, Werbung Ende. Und zu der ersten Frage von der Woche, also respektive der ersten Frage, die ich dir jetzt so stellen darf bezüglich Nazi. Und die Frage lautet, ist die Schweiz vielleicht gar nicht so gut, wie man gemeint hat? Ja, Febo, was sagst
du? Ja, gute Frage. Ich finde, ich habe schon vor einer Woche so ein bisschen den Mannfinger gehoben, wenn ich das darf sagen, und bin nicht so in das allgemeine Euphorie-Geschrei eingegangen, wo übrigens so alle Medien, also wenn die Leitartikel, Blick, NZZ, Tagi, überall gelesen hast, kann man meinen, wow, die Mannschaft die steht kurz vor der Krönung. Vielleicht auch zu Recht. Sie haben selber auch Anspruch formuliert. Und ich habe schon vor einer Woche gesagt, die Mannschaft ist nicht so gut. Vielleicht ist es jetzt anders als vor zwei Jahren, wo vorher alles schlechter geredet hat, dann sind sie gut gewesen. Und es hat sich jetzt ein bisschen bestätigt, was ich gemeint habe. Und nicht unbedingt, weil sie nicht gewonnen haben. Meine, die Schweiz muss diesen Match einfach gewinnen. Sie haben genug Chancen, aber das müssen wir gar nicht diskutieren. Sie müssen drei, vier Goal schießen. Katar ist kein Gradmesser. Darum bin ich so ein bisschen hin und her gerissen. Aber unterm Strich ist es eine Blamage, wenn du ein Match gegen Katar nicht gewinnst. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und es, ist auch, es gibt ganz, ganz viele Kritikpunkte und Sachen, die mich stören. Und, aber das ist, wie gesagt, meine erste Einschätzung. Du bist im Stadion gewesen, du bist näher dran gewesen, auch der Protagonisten. Was meinst du?
Du hast es im letzten Folge angesprochen. Katar ist jeden Power Ranking der letzte Platz. Sie haben den geringsten Marktwert von allen. Es ist eine komische Aussage, wenn Curaçao 7-1 oder 1-7 gegen Deutschland verliert. Aber Curaçao hat grundsätzlich bessere individuelle Spieler als Katar. Mehrere Spieler, die ausgebildet worden sind bei Top-Vereinen, respektive Erstligavereinen in Europa. Und bei Katar war ein Legionär im Spiel, der die Saison von der zweiten spanischen Liga in die dritte spanische Liga abgestiegen ist. Das darf nicht passieren, was da passiert ist. Das darf einfach nicht passieren. Ich habe jetzt Deutschland schon angesprochen. Ich mache das Ding. Der Schock, den Deutschland kassiert hat, eben die Schweiz hat den Schock zu spät bekommen, also 1-1. Deutschland hat Glück gehabt, dass es erst in der 20. Minute war. Man muss die einfach abspielen, die Katarer. Es darf nicht passieren, was da passiert ist. Am Schluss hat man hat viele Chancen gehabt. Man hat auch gute Chancen gehabt. Ich glaube, Dan Doyle hat wirklich ein paar Mal aus bester Position vergeben. Aber das darf nicht passieren. Ich habe es viermal gesagt, das darf nicht passieren. Aber es darf einfach nicht passieren, Febo. Und wir sind wirklich, man hat es auch wirklich gespürt im Stadion in den letzten 15 Minuten. Es ist nie so, du hast nicht den Gedanken gehabt, ah ja, da passiert schon nichts mehr. Sondern man hat eher immer den Gedanken gehabt im Hinterkopf, hey, Scheiße, irgendwie liegt da noch etwas in der Luft. Und wir haben die Luft nicht geschmeckt, weil das Stadion Glasscheibe vorne dran hat. Aber man hat irgendwie etwas gespürt. Und ja, also es ist ein absoluter Skandal, dass die nur 1-1 bekommen.
Also weißt du, Curaçao ist vielleicht ein gutes Beispiel. Die haben einen guten Fußball gespielt, finde ich, gegen Deutschland. So dumm es klingt. 7-1 verloren, ein bisschen naiv, ein bisschen zu offensiv. Wenn Katar so gespielt wie Curaçao, hätten sie auch 5 bekommen. Aber was ich sagen will, ist, die Katar, die sind wirklich nicht gut. Die musst du einfach schlagen, gerade aus der Schweiz. Und es hat sich aber wirklich, ich meine, wenn du den Match-Anfang anschaust, so einen Patzer hat der Akanji Binter, die ganze, mal einmal hat er einen gegen Bodo Glimt einverstanden. Aber da hast du schon ein bisschen gesehen, das kann man nicht so interpretieren und so, aber gleich, es hat der Kobu übrigens zweimal unglaublich gebraucht in der ersten Halbzeit, nicht vergessen. Klar muss die Schweiz 3-4 Goal schießen, aber zwei gute Saves vom Kobu. Und es war keine gute Leistung von der Schweiz. Fertig. Also da gibt es statisch, behäbig, ideenlos. Und ich finde auch, nach der Pause ist gar nicht mehr gekommen, also extrem wenig gekommen. Und natürlich ist das Goal ein bisschen Zufall und der Steig ist extrem amateurhaft von Schweiz, wie sie das Goal, das können wir nicht diskutieren bekommen. Aber es war schlussendlich nicht mal gestohlen gewesen. Katar hat einfach daran geglaubt, hat bis zum Schluss nicht aufgetan, hat gewartet, hat auf die eine Chance gewartet und der Innenverteidiger, Kopf vor Stach ist, geht mit vorne. Provoziert das eigene Goal von Muheim und es ist einfach schwach von Schweiz und ich war wirklich enttäuscht gewesen, über weite Strecken, wie unkreativ das die Schweiz gespielt hat. Sie haben auf die Schnelligkeit von Mendoi gehofft, sie haben eigentlich Einzelaktionen vor allem gehabt, aber wirklich eine klare Spielidee habe ich nicht gesehen und das hängt stark damit zusammen, fing schon an, wie der Trainer aufgestellt hat und wie sie sich schlussendlich präsentiert haben.
Ja, also hundertprozentig. Also ich würde alles noch schreiben, was du gesagt hast. Man kann trotzdem nochmal zum Schutz von der Nazi schon sagen, Katar daran glaubt, ist das eine, sie haben ja eigentlich wirklich, sie haben ja nicht mal gepresst, bis zum Schluss nicht. Also sie haben eigentlich, wieso eigentlich, es hat, in der Luft ist es gewesen, aber es ist auch nicht so gewesen, dass da irgendwie gemerkt wird, Katar in den letzten 5 Minuten haben jetzt Vollgas gerne angeführt, sondern eben, es ist ein Geschenk. Es ist ein absolutes Geschenk gewesen von der Schweiz, wie es da passiert ist. Und eben, die Kobel hat es dann gebraucht, wenn man schon noch sagen, du hast das Kobelspiel gefordert. Ich finde, es wäre jetzt genauso das Kobelspiel gewesen. Nichts zu tun, aber dann zweimal da gewesen und er ist zweimal gut da gewesen. Ist ja der Einzige, der, glaube ich, einigermaßen positiv in den Noten von allen Medien und auch von der Leserin auf 20 Minuten weggekommen ist. Ja, also irgendwie fehlt etwas in diesem Team momentan und man könnte ja meinen, das Australien-Spiel ist eine Warnung gewesen. Jetzt ist die nächste Warnung und eigentlich ist es spät. Weil Bosnien, wo jetzt kommt, ist nicht so schlecht. Kanada, wo jetzt kommt, ist nicht so schlecht. Du bist jetzt wirklich extrem unter Druck und es muss irgendwie, müssen die Spieler, wo das bisschen das gewisse Ethos haben, was sie dann ein Spiel braucht, die müssen dann auch liefern jetzt in den nächsten 2 Spielen, dass es nicht vorzeitig zu Ende geht.
Weißt du, wir haben ja viel über die Power-Rankings geredet, die weltweit rum sind. Und ich habe mich jetzt wirklich noch mal ein bisschen schlau gemacht und sicher 10, 15 sogenannte Power-Rankings, wo Teams von 1 bis 48 eingestuft werden, sehr populär, vor allem in den USA. Angeschaut, die Schweiz ist nie besser als außer die Schweizer Power-Rankings, die von Schweizer Medien machen, das besser als 13, 14, bis aber Rang 24. Und Fakt ist, ich meine, ich habe heute Schweden gesehen, Zusammenfassung vorhin, ich meine, die Schweiz hat keine Jöcker, es kein Isaac. Und die Power-Rankings werden ja häufig auch aufgrund vom Potenzial gemacht und nicht unbedingt, ja, wie funktioniert eine Mannschaft aus Team. Und da muss man schon sagen, ja, es ist nicht falsch. Also ich würde dort die Schweiz auch zwischen 14 und 18, 19, ich meine noch die Elfenbeinküste, ein Diamant, ich meine, das ist ein Weltklassenspieler. Ecuador hat 3 Top-Verteidiger und so weiter. Ich habe die Japaner gesehen. Und die Schweiz war immer dann gut gewesen, und das war sie ja eigentlich immer gewesen. Das ist ja das Erstaunliche. Darum regen wir uns über die Power-Rankings auf in den letzten Turnieren. Wenn sie aus Mannschaft auftreten ist, da erzähle ich jetzt, weiss Gott nichts, unglaublich revolutionärs. Und ich habe irgendwie das Gefühl, da stimmt etwas nicht. Sie sind wie zu überheblich, sie haben wie das Gefühl, das ist ein Selbstläufer. Sie sind nicht bewusst überheblich, aber da schleichen sich irgendwelche Unkonzentriertheiten ein. Sie, Akanji, ja, die schlimmer wir dann schon. Und seien wir ehrlich, in 99 von 100 Fällen kommt das gut. Das Spiel am Samstag gegen Katar. Da gewinnen sie 1-0, gewinnen sie vielleicht 3-0. Dann macht vielleicht der Rebischer den. Ich muss ja. Ja, sie haben schon gute Chancen gehabt. Dann ist alles gut, dann geht es weiter. Aber vielleicht ist der Weckruf, man hat viel von Weckruf gehabt, gar nicht so schlecht, dass sie sich besinnen auf das, was die Schweiz immer stark gemacht hat. Und das ist eben nicht individuelle Qualität, und wir sind besser als der Gegner. Und die Schweiz ist auch besser als Bosnien und besser als Kanada, by the way. Sogar in jedem Power-Ranking, zu Recht. So eine einfache Gruppe hat es wahrscheinlich in der Geschichte von WM noch gar nicht gegeben. So weit gar nicht mal, ein bisschen plakativ ausgedrückt. Aber die Schweizer müssen aufwachen. Und ich finde, es fängt beim Trainer an. Aber jetzt habe ich gerade recht viel geredet. Vielleicht hast du irgendetwas dazu zu sagen oder willst schon einen Schritt weiter
gehen? Nein, wir können zum Trainer gehen in der Aufstellung, wo glaub, du besonders Kritik möchtest äußern. Ich finde die Aufstellung grundsätzlich, mittlerweile hat sich die Frage 4-Kette oder 3-Kette etabliert. Die wird von jedem Spiel gefragt. Und er ist ja, wird ja nicht müde zu betonen, dass sie beides können spielen können. Ich habe mittlerweile das Gefühl, es ist gar kein System in die Richtung Amix, sondern er spielt einfach eine Mischung. Er macht einfach gerade, was passt in dem Moment. Das ist keine Kritik, sondern ich glaube mehr wirklich, dass das Spiel, das ist nicht unbedingt ein System. Es ist nicht mehr ein System, es ist gar kein System. Es ist einfach, ja, wir spielen, glaube ich, ungefähr so, passt es. Das klingt jetzt sehr verwerflich, aber ich meine das nicht negativ. Vielleicht kannst du mir aus meinem... Wie kannst du mir helfen, was ich...
Nein, ich finde, du hast schon unbewusst oder vielleicht nicht bewusst eigentlich das gesagt, wo ist, ich meine, der Jakin, warum muss es immer etwas Spezielles sein? Ich meine, denke, CM-Eröffnungsspiel gegen Ungarn, glaube ich, vor 2 Jahren, kommt zwar ein Duo-Ebischer, da ist es gut gekommen, ein glückliches Händchen gehabt, aber jetzt musst du doch hier einen Fokus haben, du hast Kopfverteile, 3, 4, 5, 6, im Idealfall 8 Spiele, wenn du Weltmeister werden willst. du musst doch einen Plan haben. Ein bisschen Dreierkette, ein bisschen Viererkette. Und dann, die Aufstellung hat mich so aufgeregt. Dennis Zakaria hat 500, 400 Profispiel gehabt. Der hat noch nie in einer Viererkette Rechtsverteidiger gespielt. Noch nie. Rechtsverteidiger Jakin, das ist irgendwie ein Problem, das kann ich nicht verstehen, das kann ich nicht ernst nehmen. Denke die WM vor vier Jahren.
Moment,
warum setzt du Zakaria, kannst du gut sagen, das erste Mal in seinem Leben eine WM, und klar musst du Katar gleich schlagen, aber es ist doch einfach Blödsinn.
Also zwei Sachen. Du hast immer will, dass man eine Rolle für den Zakaria findet.
Ja.
Jetzt hat er eine Rolle für den Zakaria gefunden. Das war das Erste. Aber das Zweite ist, das ist ein Witz, was ich gemeint habe. Offiziell war er als Rechtsverteidiger in einer Viererkette. Aber wenn du das Spiel angeschaut hast, ist das nicht unbedingt damals eine Viererkette gewesen. Dann ist einmal der Rodriguez wieder in eine Dreierkette reingerutscht, dann ist einmal der Zakaria in eine Dreierkette reingerutscht. Das ist immer so eine andere Ausverteidigung, wenn der vorne war. Dann ist der andere in der Dreierkette reingerutscht. Also es ist irgendwie nicht unbedingt eine Viererkette gewesen. Das noch
aber hat man das, aber Sven, das ist doch, hat man das geübt? Hat man die Rolle von Zakaria irgendwann geübt? Es gibt nur einen Joshua Kimmich, der das kann, der sechs Rollen gleichzeitig kann spielen. Warum muss der Zakaria in einem WM-Spiel zuerst mal in so einer Position spielen? Ich habe es vor einer Woche gesagt, Zakaria muss spielen, Kraft seiner Qualität, seiner Klasse, die Besten müssen spielen, aber der findet eine Position, die er kann. Von mir aus in der Dreierkette hängen, die er bei Monaco sehr gut gespielt hat, wenn du im Mittelfeld nicht willst, wenn du dort auf Freuler Chaka setzt. Aber das ist einfach, es macht überhaupt keinen Sinn. Und schau mal das Gegengol an. Ich meine, klar ist der Zakaria dort nicht schuld. Also, Fehlerkette fängt viel früher an, aber wo steht der bei Flanken? Auf seiner Seite. Da fehlt ihm das Positionsgespür. Und das sind schlussendlich Details, die entscheiden. Und mir geht es um das grosse Ganze. Was ist der Gedanke, dass er dem Silvan Widmer nicht vertraut? Okay, das wissen wir jetzt. Oder nicht mehr vertraut. Aber setz doch nicht einen Zakaria auf eine Position, die er noch nie in seinem Leben gespielt hat. Das geht mir nicht in den Kopf.
Ja, es ist komplex, das Ganze. Es gibt natürlich auch positive Sachen bei dieser Aufstellung. Michel Ebischer, underrated, wirklich underrated. Der Typ ist super. Ist ein Muri-Spieler, das ist mir schon bewusst. Das ist genau einer, den er braucht, wo ich alles kann. Der kann eben auch alles spielen, der kann wirklich auch alles spielen. Aber der hat ein riesiges Spiel gemacht in der ersten Halbzeit. Wenn er das Goal schießt, hat er eine König gehabt, weil der ist eigentlich überall an jeder Aktion beteiligt gewesen. Mal links, mal rechts, mal hinten, mal vorne. Überall, das heisst, es gibt auch positive Sachen zu der Aufstellung von Murat Yakin. Das möchte ich nur sagen. Ich glaube, wir machen heute ein bisschen so ein Pro und Contra.
Ich bin noch lange nicht fertig. Michel Ebischer ist ein sehr intelligenter Fußballspieler. Keine Diskussion. Aber auch hier, wo ist der Plan? Zwei Jahre ist er weg, auf dem Mal spielt er wieder eine Rolle. Nein, aber was ich wirklich ein Versäumnis finde, ist, du hast eine Aufstellung gehabt mit 7 Spielern, 7 von 10 Feldspielern, die defensiv orientiert sind. Also alle 4 in 4 Kette sind schlussendlich Verteidiger oder defensive Mittelfeldspieler. Der Granit und der Freuler sind jetzt auch nicht Zenis. Und der Ebischer auch schon gar nicht. Aber also gegen das schlechteste Team an dieser WM setzt du so eine Aufstellung. Dann hast du Vargas, der, weiß nicht, ob er jemals in seiner Karriere mehr als 5 Saison-Goal geschossen hat. Nicht gegen Vargas, ist ein sehr wertvolles Spiel, aber ist jetzt auch nicht der Goalgetter. Nein, ist der Embolo, klar, ist der Mittelstürmer. Und der Ndoye ist sensationell schnell. Sehr ein guter Spieler. Wenn er Raum hat vor sich, in einem 3-5-2 aussen, ist das für mich Inter Mailand-Qualität. Aber da vorne, ja, hat er zu wenig Raum. Warum setzt sich nicht Spieler auf die Positionen ein, die sie am meisten Stärke haben? Und damit mein grösster Kritikpunkt. Und mir geht es so auf den Sack, dass jetzt der Manzambi kritisiert wird für sein Verhalten vor dem Gegengol, das definitiv nicht gut war. Und für sein Verhalten, dass er die Position nicht so gehalten hat nach seiner Einwechslung. Er ist kein rechter Flügel, das hat er, glaube ich, auch noch nie in seinem Leben gespielt. Auch wieder so ein Jackenzeug. Der Manzambi ist der best aufregendste Fußballspieler in diesem Team. Mit Abstand der beste Offensivspieler. Er kann mit einer Aktion Chaos kreieren. Schaut das Bässli auf Embolo, da wo der Embolo neben das Goal schießt. Warum spielt der beste Offensivspieler, der beste 1 gegen 1 Spieler, der leichtfüßigste Spieler mit Abstand gegen das schlechteste Team von WM nicht? Was soll das, nachdem du in Vorbereitung 2-mal einsetzt, nachdem du gesehen hast, dass die Mitspieler ihn suchen? Klar macht er Fehler, das soll er auch dürfen machen. Er hat ja noch 7 hinter sich, die defensiv denken, oder 6. Warum spielt der Juan Manzambi gegen Katar nicht? Also ich habe null Verständnis dafür. Wie siehst du das?
Also, der Ruben Vargas hat übrigens in der Super League-Saison 18-19 mal 8 Goal geschossen.
Okay.
Nachher ist er zu Augsburg gewechselt und das Maximum seit dort, seit der Saison 1920, sind 6 Goal. Zu ihm nicht unrecht, er hat noch viele Scorerpunkte zustandlos gemacht.
Also, ja, ist ein guter Spieler, du weißt, was ich auch sage.
Er hat auch gut gegen Katar gespielt, eigentlich, aber einfach der letzte Ding wieder gefällt. Ist halt etwas, was ihn auch schon prägt, was den hier auch prägt hat. In seiner Karriere bis jetzt der letzte. Die letzte Konsequenz. Mansambi. Ich weiß auch nicht, für den Muri ist ja nachher an der PK klar gewesen, dass der Rodriguez immer gespielt hätte. Es ist nie die Frage, ob er spielt oder nicht. Aber wenn du es in dieser Aufstellung machst, wie er jetzt gemacht hat, oder respektive wenn er es so machen würde, wie du immer sagst, in dieser Dreierkette, dann müsste Rodriguez den Platz verloren. Du hättest den Vargas oder den Doi können als Schienenspieler verwenden und dann hättest du das Platz für den Mansambi gehabt. Ich glaube, das wäre die einfachste Lösung gewesen. Und du hast vollkommen recht, ein Mansambi gegen das schlechteste Team dieser WM muss spielen. Er muss da die Chance haben, um seine Magie zu verbreiten. Dass einer, wo nicht viel haben in der Schweiz, seit der Gscherda nicht mehr dabei ist, die Magie, die muss er können Zeit haben, um die auch können auszubreiten, nicht einfach als Joker reinkommen nachher und hoffen, dass er wieder gut kommt.
Ja, und weißt du, der Rodriguez, ich habe nichts gegen Ricci, aber du brauchst du den Rodriguez jetzt gegen Katar? Ich meine, du hast noch so, die Schweiz hat hohe Ambitionen. Zu Recht, sie haben die Messlatte hochgesetzt. Du weißt genau, du hast in den nächsten Wochen so viel Spiel. Mach doch gegen Katar, setz ein Zeichen und Mansambi wird dich nicht enttäuschen. Offensichtlich. Und weißt, wenn ich höre, er sei defensiv nicht gut. Also, wer ein klein Bundesliga verfolgt hat, weiss, dass der Mansambi sehr, sehr viel Spiel auf einer sogenannten Doppel-Sechse gespielt. Klar hat er daneben, aber das hat er ja in Schweizer Nation. Neben ihm würde er nicht der Alvin Sanchez spielen auf der Doppel-Sechse. Du weißt, was ich meine. Ja. Also, und die Schweiz hat mehrheitlich, du hast können wissen, 60, 70, vielleicht sogar 80% Ballbesitz gegen Katar. Ich sage nicht, dass der Mansambi gegen Brasilien im Achtelfinale alle Freiheiten muss bekommen. Aber das sind für mich, dass wir über das überhaupt müssen reden, zeigt ja, eben, dass einiges ist schiefgelaufen. Ich meine, du musst die einfach schlagen, diskussionslos. Und dann, was ganz schlecht war, was ja aus Stärke von Muri gilt, ist das Ingame-Coaching. Also ich habe keinen einzigen Wechsel verstanden. Ein Doi raus, der Best, klar, angeschlagen wissen wir auch nicht. Der gefährlichste Konterspieler vor allem auch. Was soll der Wechsel mit Mansambi irgendwo am Flügel aus, den er auch noch nie in seinem Leben gespielt hat? Ist ja klar, dass er nicht mitzieht. Also, das weisst du ja als Trainer. Aber egal. In 89. Minute, wenn du, was für Möglichkeiten hat Katar jemals in ihrem Leben ein Goal zu schiessen in diesem Match? Ein langer Ball in Strafraum. Alles andere ist oder ein monumentaler Fehler von einem Schweizer, aber bei dem gehst du nicht aus. Was machst du? Du wechselst den Miro Muheim ein, der ja vieles ist, der eine sehr gute Saison gespielt hat, aber er ist nicht kopfballstark. Du musst ja die hohen Bälle verhindern. Also bringst du den Schömer, bringst du den Amenda, wenn du den Ricci auswechseln willst, warum der Wechsel?
Genau das ist es ja. Bringst gar niemanden.
Ja, genau. Ja.
Wir haben jetzt gesagt, das müssen wir noch kurz loswerden. Wir haben gesagt, der Ricci raus für den theoretisch für den Mansambi. Du hättest aber in diesem Spiel einfach auch können sagen, nimmst Zakaria, lass ihn jetzt laufen. Also in meiner Welt. Und bringst den Mansambi einfach so als Beispiel. Oder halt, der bist schon draußen, Mansambi. Aber so vom Prinzip her, der Ricci hat wieder nichts falsch gemacht in diesem Spiel, wie immer. Nach hinten ist er gut gestanden. Der linke Fuß ist einfach eine Macht. Hat auch eigentlich ein Goal, wenn er sie trifft, den Ball trifft, wäre sie Vorlage von Rodriguez vorne. Den musst du nicht mehr rausnehmen in den 89 Minuten nimmst du den nicht mehr raus. Der hat jetzt noch die 6 Minuten, mag der jetzt rennen. Der ist nicht aufgefallen, der ist wirklich. Er ist ein älterer Herr natürlich. aber der ist noch nie aufgefallen, als dass er nicht mehr mögen.
Ja, und dann
sicher mögen. Du musst nicht in den 6 Minuten vor Schluss noch 2-0 schiessen.
Es ist in 89. Minute, du nimmst den Freuler, ich bin nicht der allergrößte Fan von Freuler, aber er ist brutal wichtig. Und in diesem Match gegen Katar ist er genau einmal wichtig. Denn es gilt, den Ball zu monopolisieren, weil es gilt, einen Vorsprung in Anführungs- und Schlusszeichen zu verteidigen. Katar hat er gar nicht angegriffen. Warum nimmst du den Freuler raus? In 70. sehe ich es noch, wenn er vielleicht geschwächt ist, aber im 89. Und der Ricci, der auch so wichtig ist, in 100'000 Länderspielen bewiesen, Ballsicherheit. Und wie entsteht das Gegengoal? Ein Einwurf von Muheim ungenügend. Der Yashari, der im Mittelfeld schon vorher 2-3 Mal ja, das ist ein Riesenspieler, der Yashari, aber das brauchst du nicht in diesem Moment. Und der Manzambi, der nicht richtig hergeht, der Zakaria, der falsch steht, die Flanke kommt, der Muheim ist zu klein geöffnet, der hat das eigene Goal. Das ist alles selbst verschuldet, was du verhindern können. Und ich verstehe diesen Wechsel nicht. Was soll das? Zeitspiel, also du kannst höchstens legitimieren, Zeitspiel, aber die Schweiz gegen Katar, Zeitspiel, come on. Also das ist einfach ein riesen Coaching-Fehler, der schlussendlich ist bestraft worden.
Ich finde, das sind alles wirklich gute Sachen, weil ich finde, die Wechsel Muheim und Yashari rein kannst du machen in der 70. Minute, wie du auch gesagt hast, wenn nur 1-0 steht und man das Gefühl hast, jetzt willst du unbedingt noch aufs 2-0 gehen, dann mach das. Aber das Spiel ist nachher noch, eben, es geht 3 Minuten nachgespielt wegen der Hydration Break und noch 3 Minuten sonst. Also es war wie klar gewesen, das Spiel geht nachher noch 7 Minuten. Mhm. Nachdem du vorher nur so wenig Wechsel gemacht hast, er hat ja vorher nur 2 Wechsel gemacht, in der 65. Minute. Zeki ist noch reingekommen in der 80. Minute. Die Wechsel, die musst du dann nicht mehr machen. Die hättest du vorher müssen machen. Auf 2-0 gehen musst du vorher und nicht in der 89. Minute. Und wenn du den Wechsel machst, eben da sind wir jetzt auch nochmal, du hast vorher gesagt, beim Rodriguez hast du gesagt, ein grösserer. Genau, du hast vollkommen recht, dann bringt Amin, dann bringt der Schömer, dann bringt der Jacques rein. Es gibt genug Innenverteidiger, die schon rausverteidigt gespielt haben, die dann die Kopfball wenigstens gewinnen, wenn du den unbedingt machen musst. Beim Freuler sehe ich das 1-2 wie du. Wenn du den Wechsel machst, dann bring wenigstens den Sohn, der wirklich ein ähnlicher Spielertyp ist wie der Freuler. Also es ist alles so, der Yashari ist ein riesen Fußballer. Der gefällt mir auch jedes Mal, die haben seine Ballbehandlung, ist wunderschön zum Anschauen. Also es ist einer der schöneren Fußballer, die die Schweiz hat, zum Schauen. Aber das ist der, neben dem Xhaka nicht in den 89. Minuten.
Nein, vielleicht um das Thema abzuschließen, kann man so sagen, der Muheim ist offensiver als der Ricci und 1 Million Mal weniger erfahren als der Ricci. Der Yashari ist offensiver, kreativer, mutiger, vielleicht auch riskanter als der Fröder, 1 Million Mal weniger erfahren. Also die 2 Wechsel machen so keinen Sinn. Und klar sind das Details, aber am Schluss entscheiden Details und es passt. Also der Yakin ist gar nicht in WM-Form, Entschuldigung. Und vielleicht ist das, was der Granit, musst du dich erinnern, gesagt hat, Ernsthaftigkeit, wir müssen erwachen, so geht es nicht, vor etwa einer Woche. Nach dem Australien-Spiel, jetzt haben sie vor dem Spiel heile Welt, eine lustige PK, alles ist gut, der neue Trainer. Aber ich bin gespannt, was wir ein paar Wochen nach der WM hören, wie das jetzt in die Hose geht. Aber hey, die gute Nachricht ist, Spieler eine Woche, jetzt gegen Granit, die Schweiz kann jetzt reagieren. Und die Schweiz hat ja Qualität. Ich meine, wir müssen nicht darüber reden, die Gruppe zu gewinnen. Und jetzt ist das hoffentlich der letzte Weg, dass jeder das macht, der für ihn verantwortlich ist. Und es ist dem Trainer seine Aufgabe, nicht ein WM-Experiment zu machen. Was passiert aus dem nächsten Spiel? Jetzt der Schacke mit dem Stürmer. Also, ja, der Yakin muss sich auf seine Aufgaben konzentrieren, die Spieler so aufstellen, dass sie ihre Stärken ausspielen können. Und dann ist die Mannschaft weit mehr als genug gut, um Gruppensieger zu werden und dann ein 16-Final zu gewinnen gegen eine Gruppe Dritten. Und dann in diesem 8-Final in dieser Rolle, die Mannschaft, die kann gegen ein Holland, gegen ein Portugal, gegen ein Team, was die wahrscheinlich Aussenseiter ist, eine Goal schaffen. Und dort haben sie dann ihre Rolle, wo sie stark sind. Aber jetzt braucht es anders. Und das hat der Yakin mich wirklich wahnsinnig enttäuscht. Auch seine Statements, das ist schön fair. Wir warten nicht, dass er jetzt da reinbretscht nach dem Match. Aber mir passt, beim Granit merkst du, der brennt. Der will, und ja, beim Granit ist alles möglich in dem nächsten Spiel, alles. Aber du merkst, der will in diesen USA etwas erreichen. Diesen Eindruck habe ich nicht von allen in dieser Schweizer Delegation.
Und ich glaube, das ist ein bisschen das Problem, warum der Granit dann auch auffällt, damals mit Händen verwerfen. Oder, weil er ist ein Dirigent. Und der Lopetegui, der Trainer von Katar, sagt, sein Matchplan war, Granit auf Mahndeckung zu nehmen. Das spürt er auch. Und er nimmt sich ja dann so fest raus, dass er nachher auf dem Flügel auf einem Luft taucht, dass die anderen mehr Platz haben. Weil er so einen, man kann sagen über ihn, was er möchte, aber ein teamfähiger Spieler, er macht alle Spieler besser um sich herum. Das macht er auch wieder zusammen, weil er amigs zurücksteckt, weil er halt dann merkt, hey, look, er ist nicht der, der aktuell das Spiel machen kann, weil ihm steht auf die Füße, sondern das muss jemand anderes machen. Wenn es dann die anderen nicht anbringen, dann ist er frustriert, weil der wird sich von dem denken, hey Leute, ich nehme schon alle auf mich, die kommen schon zu mir, dass ihr mehr Platz habt, macht wenigstens etwas draus. Und das frustriert den natürlich nachher, wenn gar nichts passiert, wenn die Räume, die er schafft, mit dem, dass er einfach einen auf seine Füße rumguckt, nicht genutzt werden. Das tut ihm richtig weh und dann brodelt es natürlich noch mehr. Das dürfen wir wieder amigs nicht vergessen, wenn man Bewertungen von ihm anschaut. Der Trainer sagt nach der Berger, sagt dran, der ist Weltklasse, es gibt nicht so viele Spieler wie ihn, darum haben wir einfach ein Ziel gehabt, wir wollen ihn nicht spielen lassen und wir wollen ihm einfach auf den Fuß stehen. Also nicht so, auf Fuß hat er nicht gesagt, aber wir wollen ihm einfach immer bei ihm sein. Und dann müssen die anderen in die Presse springen und das haben sie nicht gemacht und dann brodelt es natürlich noch mehr in ihm rein, was völlig legitim ist.
Ja, und der Freuler hat ein paar Mal bewiesen, dass er nachher Verantwortung übernehmen kann, hat wichtige Goal geschossen, aber irgendwie, vielleicht ist die Mannschaft auch, es ist heiss, sie ist ein bisschen überaltet, denn da ist mit 25 der Jüngste gestartet. Also bring, eben nochmal, bring den Mann zusammen, bring einen, der frisch ist, wo dann der Xhaka kann entlasten kann, bezüglich offensiven Aktionen im zentralen Mittelfeld. Und Granit war nicht gut gewesen, aber wir bewerten ihn natürlich immer mit einem sehr hohen Maßstab. Aber er hat das Spiel nicht so geprägt wie sonst, aber Granit ist nicht das Problem auf dem Feld, niemals. Also er ist so ein guter Fußballspieler. Was mich mehr bei ihm ein bisschen irritiert ist, aber er darf das, er muss jetzt einfach reagieren. Und er war immer dann am besten gewesen, wenn er die Wagenburg erreichen konnte, gegen euch auch. Die Situation hat er jetzt, er hat seine Mitspieler scharf kritisiert, ohne Namen zu nennen. Aber die Botschaft ist angekommen, er hat die Einwechselspieler. Ich denke vor allem an Manzambi. Ich kann mich erinnern, mir ist aufgefallen, er hat ihn schon einmal, zweimal kritisiert. Er ist zu Basel nach einem Spiel, wo er reingekommen ist, getanzt hat. Das Pony-Show-Zeug, da meinte ich sicher ihn. Und nicht der Yashari, der ja auch so in der Hang hat, wo er halt einfach so ein grandioser Fußballspieler ist. Aktion 2 mit ein bisschen Firlefanz. Aber ich bin sicher, im Granit gefällt nicht alles, was der Manzambi macht. Aber wenn er ist genug intelligent, um zu wissen, die Schweiz braucht den Manzambi, gegen Teams, die Aussenseiter sind. Aber er hat es scharf kritisiert und das finde ich immer heikel. Das deutet immer auf etwas hin, dass etwas nicht stimmt. Und der Granit ist so zerfressen vom Ehrgeiz. Und du merkst es, du hast vorhin gesagt, es brodelt in ihm. Und jetzt muss er reagieren, oder? Wenn er seine Mitspieler so ins Enkel stellt, mehrmals jetzt schon in den letzten Tagen. Also jetzt muss auch er etwas zeigen. Und darum, ihr wartet gegen Bosnien. Ja, wir haben alle schon die Granit-Spiele gesehen, wo er einfach unglaublich gut ist, wo er alles richtig macht, wo er ein Weitschuss-Goal macht. Aber es gibt auch den anderen Granit. Ich habe irgendwie ein bisschen Angst im Moment bei ihm. Es ist eine Grenze. Und jetzt, wie er sich verhält, ja, es frustvoll ist das schnell mal passiert. Und ja, ich bin sehr gespannt. Also Granit gegen Bosnien wird ein ganz grosses Kino.
Ich sage eine Prognose. Meine Prognose ist, also die Schweiz... Sowieso, wir können ja jetzt in die Gruppe übergehen. Die Schweiz ist immer noch Favorit, meiner Meinung nach, in dieser Gruppe. Und es kommt dann jetzt, der Spielplan von der Schweizer Nazi ist das Beste, was passieren könnte, weil jetzt Bosnien kommt und nicht Kanada. Okay. Also das Spiel Bosnien-Kanada war, dass Kanada viel besser war als Bosnien. Und das ist nicht, weil sie qualitativ besser sind, von den Spielern her, sondern die haben, das ist ein Mehrwert, den du hast, die haben frenetische Fans, ein ganzes Land, das die anführen, weil die halt Co-Gastgeber sind. Bosnien hat das nicht, die haben auch viele frenetische Fans vor Ort gehabt natürlich, aber es ist nicht das Gleiche wie ein ganzes Land, das hinter einem steht, am Ort, wo man spielt. Und das heisst, es ist besser, dass man jetzt Bosnien meiner Meinung nach, als dass man nach Kanada jetzt schon hätte. Weil nach dem Dämpfer wieder ein Team, wo euphorisch ist, gekommen ist immer ein schwieriger als Bosnien zum Beispiel jetzt, wo nicht so euphorisch ist, weil sie natürlich auch mehr erwartet haben. Sie haben Italien rausgerührt und dann spielen sie gegen Kanada ein schlechtes 1-1. Also wirklich ein schlechtes Resultat gespielt, also wirklich ein schlechtes Spiel gemacht. Aber darum glaube ich, der Granit wird das Team anführen und das Team wird Bosnien und er wird einen überragenden Match spielen, das ist meine Prognose. Und am Schluss sind wir da und sagen, ja, schau, das hat er wieder gezeigt, was er kann und vor allem seine Spieler, seine Kollegen haben wieder besser gemacht, alle haben geliefert.
Also ich glaube ehrlich gesagt auch, dass das 1-1, vielleicht wird man im Nachhinein sagen, es hat das gebraucht. Weil ich glaube auch, die Schweiz ist jetzt sehr alert, die Schweiz wird parat sein. Ich glaube auch, die Schweiz wird ein gutes Länderspiel zeigen. Je nach Aufstellung natürlich und je nach Einstellung. Aber Kanada, Bosnien hat geschaut. Und also bei Kanada, das ist immer ein guter Hinweis. Trotzdem, es ist ja Mannschaftssport zum Glück, aber der Davis ist angeschlagen, verletzt, aber sonst, welcher spielt im Schweizer Team? Buchanan, vielleicht der David im Sturm, aber der Embolo ist besser. Ja. Und bei den Bosnier, oh, klar, hast du noch Checo auf der Bank, aber der Typ ist 40 und er wird einen besonderen Moment haben. In dieser WM, das ist klar. Du hast, ich finde, Muha Removic ein super Innenverteidiger. Serie A ist bei Inter im Gespräch, aber nicht nur wegen dem. Aber sonst hast du dort nicht... Der Alain Begovic ist ein riesen Talent, aber war ja nur ein Joker jetzt gegen Kanada. Aber die Schweiz ist besser. Die Schweiz ist beide besser, nimmt den Gegner vielleicht auch ernster. Die Ausgangslage ist nicht ganz so klar. Bosnien wird vielleicht versuchen, mehr mitzuspielen. Aber die haben eine heilige Zone, ja, eine positive Zone. Die brennen, für die ist das etwas Spezielles, die WM Bosnien. Mhm. Und darum, ich glaube wirklich, wir werden ein Spektakel sehen, ein super Match. Und es braucht eine sehr gute Schweizer Leistung. Aber ich glaube, es wird keine Aussetzer geben, wie jetzt der Akanji nach 2 Minuten gegen Katar.
Geil habe ich gefunden, sie haben ja nachher wegen dem Platz noch gefragt und dann hat Muri gesagt, ja, der Platz wird viel zu schnell, weil es zu heiß ist, wieder viel zu schnell, wieder trocken, und das wäre mal Akanji nicht passiert, wenn der Platz nicht schon wieder trocken gewesen wäre. Ich also dachte, das ist nach irgendwie 3 Minuten passiert. Der Platz ist zu dem Zeitpunkt noch nicht, der hat irgendwie 10 Sekunden vorher schon noch gewässert worden. Das ist sicher nicht der Grund gewesen, warum der Fehler passiert ist. Sondern einfach wieder ein bisschen, sorry, es ist jetzt gemein gesagt, aber das Johan Churu-Gen durchgedruckt ist. So ein Fehler im Spiel ist einfach amix drin gewesen beim Johan Churu. So einen. Und er, da kann schon der jetzt gehabt, der hat ja nachher noch 2 Aktionen gehabt, die nicht ganz so gepasst haben. Aber der findet sich auch 100%ig noch. Und dann kommt das. Und zum Abschliessen, ich glaube übrigens, dass schon noch jemand will von Kanada spielen. Wo heisst er jetzt? Wie heisst er jetzt? Wo ist er? Der Alistair Johnston. Von Celtic Glasgow. Der Rechtsverteidiger.
Ja. Ja, ich weiß nicht, ob du... Ja, gut, lassen wir das mit dem Rechtsverteidiger, haben wir jetzt gewusst.
Genau, ich sage, wenn Muri nicht so gerne Rechtsverteidiger hat und der Wittmer jetzt... Also im Vergleich, würde ich jetzt sagen, ist jetzt der aktuell noch weiter an der besten Form als der Sinan Wittmer, obwohl jetzt er gar keine Chance hatte, das zu zeigen, weil er gar nicht eingesetzt wird.
Du kannst das Problem lösen, indem du 3er-Kette spürst, aber das haben wir jetzt genug diskutiert. Ich hoffe, ich bin jetzt kritisch gewesen, aber...
Fest überzeugt, dass der Murat Yakin jetzt gegen Bosnien auf die 3er-Kette setzt. Und zwar bestehend aus Zakaria, Akanji und Elvedi. Mhm. Oder sogar bestehend aus Zakaria, Rodriguez und Akanji.
Der Elvedi spielt schon, aber ja.
Ja. Und irgendwie der Ebischer wird auch spielen, da bin ich fest überzeugt. Aber dann irgendein Chinespieler, der Ndoye oder der Vargas wird sein, der dort wird ein bisschen zurückversetzt müssen spielen.
Genau.
Hundertprozentig, da bin ich ganz sicher.
Ich hoffe es für die Schweiz. Und bin nach wie vor übrigens bei aller Kritik zuversichtlich, dass die Schweiz Gruppensieger werden kann. Und was näher kommt, ist es hat jetzt schon ein paar überraschende Resultate gegeben, wenn die Türken verlieren. Der Gruppendrick kann dann auch auf Augenhöhe sein, aber egal, die Schweiz wird näher hoffentlich parat sein, wenn sie den Ernst von der Lage haben. Denke, wenn sie sich jetzt auch zusammenraufen können, da wird jetzt hoffentlich einiges diskutiert und ausdiskutiert und besprochen und voilà. Gruppensieger werden und weiter geht's.
So, fertig Schweiz, Mount Andre Liga, bevor man auf die WM sonst redet. Und Mount Andre Liga, hast du dich entschieden? Also übrigens, Leserinnen, Hörerinnen und Hörer, ihr könnt uns weiterhin Vorschläge schicken für Mount Andre Liga. Wir haben das jetzt da auf die WM natürlich fokussiert und haben die besten Spiele von der WM-Geschichte genommen und haben uns darauf verständigt, weil wir haben ja immer die Diskussion, was ist jetzt wirklich Mount Andre Liga? Ist es mir persönlich oder ist es wirklich allgemein? So, und haben uns jetzt für 2 Listen entschieden und ich würde sagen, wir starten mal mit der persönlichen.
Persönlich? Also komm, erzähl doch du mir deine 4 Spiele. Ich gehe schwer davon aus, dass sie in Deutschland...
Ich fange immer an. Das ist gemein. Jetzt fangst du mal an.
Also deine persönliche Liste wird Deutschland und Schweiz spielen enthalten und meine wird Brasilien spielen enthalten. Und also meine persönlichen WM sind natürlich die Spiele, die ich gesehen habe. Nicht zwingend im Stadion, aber ich erlebt habe. Das beste Spiel, das ich je gesehen habe, war 1986, der Viertelfinale. Brasilien-Frankreich. Leider Frankreich im Penalty-Schiessen gewonnen, aber ein Riesenmatch in Guadalajara. Und ich habe dann logischerweise als 8-jähriger Gil live geschaut. Weiss ich noch, da habe ich mich, glaube ich, definitiv in Brasilien verliebt und gemerkt, wie brutal das Fußball sein kann. Ich habe natürlich auch gerannt. Und ja, lustigerweise, ich weiß nicht, ob du dich noch mal erinnern, dass es früher VHS-Kassetten gegeben hat, Videokassetten. Kennst du das noch? Videokassetten, nicht CDs. Ich habe dann viel WM-Spiel aufgenommen, oder mein Vater. Und ja, 20, 25 WM-Spiel, 86. Und sie sind immer weniger geworden mit all diesen Jahren. Aber eine habe ich immer weiter mitgenommen. Das war das Spiel. Das habe ich noch x-mal angeschaut. Das war weit vor der Internetzeit. Junge Leute lachen jetzt wahrscheinlich. Und dann musste ich die Kassette reinschieben. Hast du, glaube ich, herspulen. Sehr kompliziert. Aber ich habe den Match so manchmal geschaut. Ich habe 100 Mal. Und irgendwann beim Zügeln habe ich die allerletzte. Und ich habe kein weiteres Videogerät mehr. Und heute kannst du ja auf YouTube das auch sagen. Aber das ist wirklich das Spiel, das für mich die Faszination Fußball, die Liebe zum Fußball zu Brasilien entfacht hat. Die anderen mache ich nicht so lange. 1994, natürlich der WM-Final, wo ich vor Ort war, in Los Angeles. Nicht im gleichen Stadion, wo die Schweiz gespielt, sondern im Rose Bowl. Brasilien, Italien, bei den Penalty schießen, Pacho über das Goal, Brasilien Weltmeister. Grosser Moment für mich gewesen. Das dritte Spiel ist der nächste WM-Final. Wunderbar. Oliver Kahn am Torposten. Mein Liebling ever. Ronaldo, der richtige Ronaldo mit 2 Goal. Also Brasilien-Deutschland WM 2-0-2. Und dann könnte ich natürlich noch sonst irgendein Brasilien spielen. Aber das vierte Spiel muss ich gleich sagen. Aber halt, vielleicht ist es so, was noch nicht so lange her ist. Also der WM-Final 2022. 3 Goal Mbappe. Messis Krönung. Ein 4-3, also ein Penalty-Schiessen und die Chance von Colomuani gegen, ja, leider, wo der Martinez abwehrt, ein unglaubliches Spiel. Der Begriff Jahrhundertspiel wird oft strapaziert, aber voilà, dreimal Brasilien plus leider der Argentinien-WM 2022, der Finale ist ein grandioses Spektakel gewesen.
Ich kann es viel schneller machen, weil ich habe 2 von denen habe ich auch.
Oh.
Ich habe den WM-Finale 2022 auch und den WM-Finale 2002. Und zwar, also ich habe das jetzt mehr gesehen, für mich wäre das eins von meinen, ich habe es nicht live gesehen, aber ich habe das Spiel gesehen. Das ist das erste WM-Spiel, das ich wirklich wahrgenommen habe. Das ich mich immer noch daran erinnere, an Oli Kahn. Meine Liebe ist dann umso grösser geworden für die Person, für den Mensch, für den Goalie. Das ist für mich unvergessen. Deshalb ist es für mich natürlich auch eins der grössten Spiele, auch wenn es nicht so ganz gelaufen ist. Und er ist zu Recht als Goalie vom Turnier ausgezeichnet worden. Also als Spieler vom Turnier ausgezeichnet worden, als Goalie. Weil die ganze WM ist überragend gewesen und halt der Finale hat dann leider der Fehler passiert. Aber das hat's bei mir auch geschafft.
Darf ich tippen, die anderen zwei? Darf ich tippen?
Also eins weiss sicher noch und das andere bin ich dann gespannt. Also tipp mal, ja?
Ja, also 10. ist 7-1 von Deutschland gegen Curaçao. Das Resultat stimmt, oder?
Das Resultat stimmt natürlich, ja. Das ist richtig. 2014, Brasilien-Deutschland, 7-1 für Deutschland, wo immer noch nicht, wo die Welt immer nicht verstehen kann, was da genau passiert ist, wo einfach zeigt, dass Fußball so schnell kann gehen. Und was hast du zweite gedacht?
Ja, ich habe überlegt vom Alter her, ja, Schweiz, wo Spanien schlägt in Südafrika.
Stark, Femu. Also ich bin näher dran gewesen. Schweiz, Südkorea zu nehmen. Es tut sehr blöd, weil es also die WM 2006. Aber das war mein WM-Spiel, da bin ich schauen. Also jetzt habe ich natürlich jetzt das zweite WM-Spiel hinzubekommen in Levi's Stadium gegen Katar. Mhm. Aber Schweiz, Südkorea ist das WM-Spiel, wenn ich bin schauen in Deutschland. Das ist etwas von meinen prägendsten Erlebnissen. Im Zug angefahren, in Köln mein Umsteigen auf Hannover am Schluss. Und das ist unvergessen für mich. Ich bin früher aus dem Klassenlager raus. Ich durfte früher abgeholt werden, weil mein Lehrer zum Glück ein Fußballfan war. Und konnte früher raus. Dort hat es auch keinen Joker-Tag gegeben, wohlgemerkt. Das ist heute, glaube ich, überall. Und das ist für mich unvergessen. Und ich bin trotzdem mit Schweiz, Spanien am Schluss. Nein, ich wechsle jetzt. Ich wechsle auf Schweiz, Südkorea.
Ja, genau. Sag jetzt, hast du so viel geschwärmt, jetzt kannst du nicht.
Ich habe jetzt gerade. Ich bin wirklich am Schwank gewesen. Ich bin Geilson, ist einer der besten Schlagzeilen, die es für Schweizer Fußball je gegeben hat. Ist vom Blick gekommen. Aber ich wechsle auf WM 2006 Schweiz-Südkorea, weil das mein WM-Spiel war und Schweiz gut hat.
Geilson, wo der Chelsea-Fan hat das Goal gemacht. Genau. Ich werde etwas, nur 2 Sätze zum 1-7 sagen, wo es der schwärzeste Tag in meinem Leben war. Also aus Sportfan. Ich war im Stadion in Belo Horizonte, wirklich eine Nation gerannt. Aber unvergesslich ist es,
meine... Und der Februar.
Ja, ich habe am nächsten Tag um 6 Uhr unterwegs am Flughafen irgendwie auf São Paulo von der 2,5. Ich vergesse nie mehr das Land, wie es erwacht und einfach. Also so fühlt sich Apokalypse an. Sportliche wohlgemerkt, manchmal aufpassen mit dem Wording, aber... aber ich vergesse auch nie mehr, und das ist natürlich eine faule Schätzung von meinem Leben, wie ich nach 10 Minuten dem geschätzten Kollegen Finkbeiner, Christian, der heute beim Blick ist, und glaube dann für das ja vor Ort war, hoi Finki, wenn du los ist, hey, Brasilianer sind parat. Sage ich ihm nach 10 Minuten, wo glaub, der Oscar oder irgendeiner zwei gute Triebchen gemacht und ich so voller Überzeugung, die sind parat, die holen die Deutschen weg. Ja, voilà, gröber kann man sich nicht irren, genau.
Also wenn ihr es nicht hört, ich sage es im Sonst, der ist nämlich auch da. Und dann kannst du es nochmal ansprechen, wie du da reagiert hast in dem Spiel. So, und jetzt haben wir unser zweites Ranking. Und das sind die wirklich grossen Spiele. Da fällt zum Beispiel natürlich Schweiz, Südkorea weg. Aber. Also, ich habe natürlich zwei von diesen vier, habe ich trotzdem nicht drin. Also, 7-1 von Deutschland gegen Brasilien war historisch. Und das zählt einfach zu den grössten WM-Spielen. Und ebenso dort rein gehört der WM-Final 2022, weil es einfach ein bisschen geiler war, wie wir sehen können, in meiner Liste. Dann habe ich noch zwei weitere WM-Final, die ich natürlich nicht live gesehen habe. Mhm. Und das ist aber Bildaufnahmen und Videos und Verfilmungen vom Wunder von Bern, WM 1954, der Final. Und WM 1966, der epische Wembley, das epische Wembley-Goal, hat es für mich auch die Liste geschafft.
Ja, ich muss sagen, es ist eine seriöse Auswahl von dir. Diesmal. ich kann natürlich das 7-1 nicht wählen, aber ich muss zugeben, okay, es fällt mir sehr schwer, aber es ist wahrscheinlich eines der vier grössten Spiele ever in der WM, weil ja, Brasilien, WM...
Gastgeber auch noch.
Und gell, die hätten, wenn die weitergespielt hätten, die hätten 20-0 gewonnen. Die Brasilianer, die waren erschlagen gewesen. Das ist ja eine der grössten Leistungen des deutschen Teams ever. Und auch vom Jogi Löw, dass er in Pause gesagt hat, Kiel, nehmt den Gang weg. Die sind gar nicht mehr, können denken, Brasilianer. Die sind so kaputt. Darum okay. Der WM, aber es hat viel, weißt du, aus Jahrhundertspielen gilt ja zum Beispiel der Halbfinale 1970 Italien-Deutschland, 4-3 nach Verlängerung. Es gilt Frankreich-Deutschland der Halbfinale 82, aber das reicht nicht. Und schlussendlich muss es ein Finale sein. Also wenn wir uns jetzt auf das 7-1 einigen, aus Nicht-Finale, und nehmen noch drei Finale, bin ich bei dir. Wembley-Final gehört schon allein nur historisch, schon allein nur England, das Mutterland, das erste Mal, das einzige Mal Weltmeister in London. Ein Riesenmatch. Mein Vater, der seitdem Chef ist genannt wurde, wo er am gleichen Tag 3 Goal geschossen für sein Team. Irgendwie in einem Regional. Er ist ja zehntelang Chef genannt worden, wo der Chef Hurst 3 Goal geschossen. Wirklich, als ich aufgewachsen bin, alle haben ihm immer Chef gerufen. Eine lustige Geschichte. Und natürlich waren alles Deutschland-Gegner, seine Kollegen. Das gehört rein, der Match. 54 schafft für mich nicht, weil ich bin 1970 Brasilien, Italien, der WM-Final. Einfach deswegen, wo die Leute, es gilt ja als das beste WM-Team ever, über das können wir vielleicht auch noch mal reden, das brasilianische Team 1970. Und ab und zu, geht mal schauen, die, klar ist eine andere Art von Fußball, ein bisschen langsamer und so, aber ja, eine riesige Mannschaft natürlich in Brasilien, wie sie dort Italien von annehmen. Darum, das gehört dort auch rein. Und der WM-Final 2022 ist halt noch nicht so lange her, aber der ist für mich auch die vierte Wahl, also sind wir uns. Du hast noch das Wunder von Bern und ich habe dafür 1970.
Ich kann dir genau sagen, 1970 war bei mir auch in der Liste gewesen. Ich habe mich für 54 entschieden, allein aufgrund von der Verfilmung. Und weil mir Deutschland halt einfach aus Prinzip näher ist. Ich glaube, das hat mit dem zu tun, aber ich finde, dass die beide einen Platz auf dem Mount andere Liga verdient. He?
Also was auffallend ist, logischerweise, Deutschland und Brasilien, extrem prägend, nicht nur wegen dir und mir. Ich habe irgendwo heute Morgen gelesen, habe es nicht verifiziert, Deutschland hat jetzt Brasilien mit dem 7-1 überholt, das Team, das am meisten Goal geschossen hat, 2,39 zu 2,38. Ever, durch Brasilien, sie haben fast gleich viel Spiel gehabt, Brasilien ist aber in 2 Weltmeisterschaften, glaube mehr dabei gewesen und hat natürlich mit Abstand am meisten Punkte geholt. Also es sind schon die zwei Nationen, die Italassia im Schwächeln, auch viermal Weltmeister, wo natürlich die WM am nachhaltigsten prägt, am meisten in den Finals waren. Und dementsprechend können wir sie auch in dieser Rubrik ziehen, am meisten vor. Das ist eigentlich logisch.
Finde ich gut.
Wer war besser in dieser WM? Deutschland oder Brasilien? Jetzt. Und damit zur WM allgemein, also wer hat dir mehr gefallen? Deutschland oder Brasilien?
Ja gut, also ich glaube, Deutschland hat gezeigt, wie man mit so einem Aussenseiter umgeht, wenn ein Aussenseiter halt mitspielt. Brasilien hat einen schweren Gegner gehabt. Das wird einfach in der Gesellschaft sehr unterschätzt, dass Marokko einfach ein riesiges Team ist. Also weil in Europa, und das ist ein bisschen die Brille, die man einfach auch hat, gilt, man kennt sich in Europa aus und man kennt sich mit Brasilien und Argentinien aus. Und alle restlichen Länder sind nicht so top. Und Marokko ist ein super Team. Aber um die Frage zu beantworten, natürlich Deutschland. Nicht alle von Deutschland, aber es ist natürlich in Curaçao, wo es offensiv ist, ein Spiel gewesen, wo ein Musiala und ein Wirtz einfach genau das ist das Spiel von diesen zwei. So wie Slalomstangen haben die Leute ausgetanzt die ganze Zeit. Und Lennart Karl in diesem Spiel, nicht böse gemeint gegen Leroy Sané gegenüber, wenn Lennart Karl das Spiel noch gespielt hätte, dann wäre er so viel intensiver geworden, das Getribble, das wäre ja völlig crazy gewesen. Aber Deutschland hat einen guten Start in das Turnier gehabt.
Ja, sie haben mich sehr überzeugt. Klar, das Sané nicht. Ich finde sowieso, ich meine, die Mannschaft ist stark. Otto Brown, Mecha, einer meiner Lieblingsspieler, Pavlovic.
Super gemacht, ja.
Curaçao ist kein Gradmesser. Aber gleich, die extreme individuelle Qualität ist ja logisch. Havertz, Musiala, Wirtz und so weiter. Was ich finde, in den grossen, in den wichtigen Spielen, vielleicht schon übrigens Elfenbeinküste, Ecuador, beide sehr robust. Vielleicht ist es zu spät, jetzt, aber ich würde das System umstellen, ich würde eine Offensive weniger laufen. Du hast ja die drei Superkünstler davor. Und dafür das Mittelfeld ein bisschen verstärken. Mir fällt dort so ein bisschen der dort drin hat. Wo Pavlovic, Mecha sind Superkicker, aber Mecha fast ein bisschen oft zu offensiv manchmal. Und irgendwo fällt vielleicht der Balance. Und sonst, wenn sie die noch finden, wer auch immer das kann sein. Also, würde auf Goretzka rauslaufen, wo ich nicht der grösste Fan bin. Vielleicht findet der Nagelsmann schon eine Idee. Die Deutschen sind für mich sehr heiß. Die spielen wirklich guten Fußball. Aber klar, jetzt haben sie zwei schwierige Spiele gegen Elfenbeinküste und Ecuador, unterschätzt die nicht. Und bei Marokko ist es tatsächlich so, also die sind unglaublich stark gewesen. Und Brasilien braucht ein Wunder. Es tut mir weh, das zu sagen, aber die Mannschaft ist überaltert, behäbig, langsam, auf sehr vielen Positionen. Also entweder schreibt der Neymar das klassischste Märchen, was sie gegeben hat. Die Wahrscheinlichkeit ist klein, aber man hofft. Und sonst muss er auswechseln. Ich meine, du hast den Santos, Danilo, also der Santos, der bei Botafogo spielt, der sehr ein guter Fußballer ist, aber wagt es, den Casemiro rauszunehmen. Außenverteidiger Ibanez völlig überfordert gewesen, rechts, sie haben Verletzungspech. Also Brasilien ist noch gar nicht im Strumpf, aber du musst auch nicht Mitte Juni im Strumpf sein, das ist vielleicht die Hoffnung der Brasilianer, sondern halt eben im Juli. Und die Afrikaner übrigens, also sowohl der Boadi, der 18-Jährige von Marokko, also der Diamant von der Elfenbeinküste, deine oder unsere Aufsteiger vor einer Woche, hey geliefert, zwei Riesenspieler. Ja. Und ich sage, die Afrikaner können eine ganz gute Rolle spielen, eben Elfenbeinküste, Senegal und Marokko vor allem in dieser WM.
Ja, ich bin gespannt, was da noch gezeigt wird. Was sicher enttäuschend noch war bis jetzt, ist Türkei. Das ist ja wirklich... die haben am Morgen, also die haben ganz dumme Spielzeiten für die türkischen Fans, muss man sagen. Sie spielen immer am Morgen, glaube ich, also früh morgens. Und dann stell dir vor, du stehst auf für die Türkei und dann verlieren sie 2-0 gegen Australien. Dahinter fragst du dich auch, weil die Türkei ist von Qualität her. Ich habe es als Geheimfavorit betitelt in meinem Püschli am Schluss, dass ein Geheimfavorit stolpert. Darf nicht passieren. Darf bei so einem Team mit so viel Qualität nicht passieren. Der Trainer ist ein bisschen... ist auch noch nicht in WM-Form. Ein Kenan Yildiz muss einfach spielen. Also ein Kenan Yildiz, wenn der hast, der muss spielen. Ich weiß nicht, wieso man den auf
den ist angeschlagen scheint, aber ja.
Ja, egal. Ja. Der wird gespielt.
Ich habe Bilder gesehen aus der Türkei, eben fantastisch, 6 im Morgen, Public Viewings überall. Vielleicht ist der Druck und die Erwartungen, ja, die haben nur können verlieren gegen Australien. Was mir aber noch so wichtig ist, Gastgeber, Mexiko, USA kommen weiter, das ist gut für das Turnier, das ist gut für die Stimmung, die haben ja Qualität, vor allem Tamis, die sind gar nicht so schlecht. Übrigens der letzte WM 94, aber das kann ich dir nächstes Mal erzählen, darüber nächstes Mal sehr unglücklich ausgeschieden. Und Kanada ist auch okay gestartet. Was ich ein bisschen Mühe habe, ist, aber es ist so, wie es ist das Schweden, wo ja, wir haben das heute noch miterlebt, katastrophalere WM-Quali, kannst gar nicht spielen. Und irgendwie komplizierter Modus haben sie es geschafft und aber richtig geil gespielt. Also das, was wir dann geschrieben und gesagt haben, musst du dich erinnern? Oh, Isaac, oh, Gyökeres, oh. Sie haben es gezeigt, sie sind parat, sie haben hohe individuelle Qualität. Der Potter hat es geschafft, das Team so zusammenzustellen, dass sie eben jeder auf seiner Position spielt, der am stärksten ist. Die 6-7, die kämpfen für die Stars fahren und eben, ich habe Mühe damit, dass Schweden jetzt auf einmal da 5-1 in der WM darf gewinnen, aber so sind die Spielregeln und ja.
Ja, das Spiel habe ich einen Teil geschaut, weil ich gerade heim, also gerade auch bin ich mehr beim Bib. Man darf aber schon nicht vergessen, dass wo Marokko das 2-1 schiesst. Tunesien das 2-1 schiesst. Der Fehler vom Skiri, ja, der das 3-1 führt. Es ist der gleiche Fehler wie Südafrika, beim Eröffnungsspiel eigentlich, noch extremer. Wenn der nicht passiert, kommt das 3-1 nicht, dann weißt du nicht, ob Marokko nicht eher den Schub hat, Tunesien nicht eher den Schub hat, um dort noch vielleicht doch noch etwas machen. Fußball geht einfach schnell, man macht sie vorne nicht, wir kennen es für die Schweiz, und dann kommt man es über. Respektive, wenn man hinten Fehler macht, gibt es einfach Goal. Vor allem in der WM, weil die Qualität einfach da ist. Was ich noch möchte loswerden, ist, Gastgeber, schwierig. Also du hast gesagt, ich komme weiter, das glaube ich auch, ohne Problem. Ich weiß nicht, wie schlecht Südafrika ist, ehrlich gesagt. Wie gut Mexiko ist, weiß ich noch nicht. Und ich weiß auch nicht, wie gut die USA ist. Ich glaube aber, dass die USA, wenn sie jetzt einen guten Weg machen, so ein bisschen je nach Turnierbaumweg kann es doch noch länger die Euphorie entfachen, habe ich das Gefühl, ehrlich gesagt. Weil die haben wirklich gute Individualisten drin. Und wenn dort das Team zusammengewachsen ist, dann ist und guter Trainer, ich glaube, das kann man schon sagen, dann ist dort schon noch etwas möglich. Aber auch dort, ich weiß nicht, wie stark Paraguay wirklich einzuschätzen ist
nach dem ersten Spiel. Also mein Schlusswort zur WM, ich sage, keiner von den Gastgebern wird über ein Achtelfinal, vielleicht sogar nicht mal über ein 16-Finale rauskommen. Übrigens die Gruppe 2 von Gruppe A, also Mexiko oder Südkorea, könnte die Gruppe 16-Finalgegner von Schweiz sein, wenn sie zweit werden würden. In Los Angeles. Stell dir vor, Schweiz, Mexiko in Los Angeles. Aber ja, die Schweiz wird ja Gruppensieger. Ich habe Holland, Japan geschaut. Der war ja hier um 10 Uhr am Abend. Und die Holländer haben ja eine riesige Mannschaft. Aber es ist sehr auffällig, ihnen fehlt der Torjäger. Also wenn die den Gyökeres oder den Isaac hätten, wären die für mich einer der Top-Favoriten. Aber sie haben mich ein bisschen enttäuscht. Also klar, Van Dijk macht sein Kopfgoal, sie haben. Aber erstaunlicherweise, wenn wir nicht zurückschauen, WM-Erinnerungen, wir können ja mal, wenn die Schweiz Holland ist im Achtelfinale zum Beispiel, all die Van Nistelrooy, Bergkamps, Van Persies, Robbins, all die Van Basten früher, die haben immer einen Weltklasse-Stürmer gehabt und jetzt haben sie nichts. Also der Malen ist nicht schlecht, aber ja, Gakpo okay, aber es ist schon krass, wenn du das Mittelfeld anschaust, was sie haben, was ja wirklich überragend ist. Aber die sind ja in Gruppe B mit Japan, mit Schweden, Holland und Japan. Und ich finde, Schweden, ja, da kann man noch zwei schwierige Spiele, aber das 5-1, das ist ja das Lustige an diesem Modus, reicht ja wahrscheinlich schon zum Weiterkommen. Also wenn drei Punkte so nachher sind, ist Schweden weiter. Und ich freue mich jetzt auf die weiteren Favoriten, die eingreifen. Wir haben diese Woche ein Riesenspiel, Frankreich, Senegal, dann England, Kroatien am Donnerstag, am Mittwoch. Der zweite Spieltag übrigens wird ein bisschen weniger spektakulär. Es hat jetzt auch recht viele coole Spiele, die zwei besten Teams von Gruppen gegeneinander haben. Aber erzähl vielleicht du zum Abschluss so schnell, wie geht die Weg weiter? Fliegst du morgen schon wieder auf Los Angeles? Oder was machst du jetzt?
Also ich möchte noch kurz mein letztes WM-Wort und möchte noch sagen, ich war beeindruckt gewesen, was Haiti gemacht hat. Weil Haiti müsste gegen Schottland mindestens einen Punkt holen. Und ich bin allgemein beeindruckt von den kleineren Mannschaften. Mhm. Du merkst einfach, wir reden so in so Pokalbewerb, sagen wir es ja immer, wenn so ein Drittligist irgendwo unterwegs ist, du merkst es schon, die Spieler sind immer besser ausgebildet, sind alle gut ausgebildet. Katar finde ich immer noch ein Skandal. aber du merkst eben bei Curaçao, du hast gemerkt, dass eine gewisse Qualität rum ist. Du hast überall Spieler, das sind keine Laufkundschaften, die da unterwegs sind, auch wenn sie nicht an der WM gehören, grundsätzlich. Aber eben als Haiti müsste Schottland mindestens das Unentschieden holen. Muss auch völlig verdient sein. Die Schotten, die eine riesige Stimmung gemacht haben im Stadion natürlich, sind trotzdem, mehr Glück kann man nicht haben. Und wie geht es mit mir weiter? Ja, zuerst mal muss ich unseren Podcast aufbereiten, wo du mir nachher sicher schickst, deine Tondateien. und dann reise ich morgen wieder zurück auf Los Angeles.
Nein.
Und zwar gehe ich Iran, Neuseeland schauen.
Oh.
Und dann gehe ich wieder zurück auf San Diego. Ich kümmere mich wieder um Nazi kümmern und am Mittwoch geht es wieder zurück auf LA für die Vorbereitung auf das Spiel gegen Bosnien. Also ich bin viel am düsen. Ich habe zum Glück von der Mietautofirma ein gutes Auto bekommen. Sie haben mir noch ein Upgrade gegeben. Mit meinem Charme habe ich ein Upgrade rausgeholt. Und jetzt habe ich ein schönes Auto.
Es hat übrigens tausende von brillanten Golfplätzen dort. Also nehmt ihr ja mal Zeit. Bin gespannt, was du erzählst über deine Golfabenteuer. Und einen habe ich noch. Also wenn du mir im Januar, Februar, in Mitte von der grössten FCZ-Krise gesagt hast, dass der Kommenenz, dass ein FCZ-Spieler, so muss ich es formulieren, gegen den besten Goalie von der Fussballgeschichte, das Goal einer WM mit Schiess, hätte ich gesagt, bist du nicht ganz bachen. Also der Fußball schreibt die Kommenencia, Fußball schreibt die lustig. Und dann noch schön, Kimmich zwischen den Beinen durch eine halbe. Also Kimmich und Neuer von einem FCZ-Spieler typiert. Vielleicht ein schönes Schlusswort, oder?
Das war ein schöner Moment in der WM-Geschichte, trotzdem, dass so ein Goal passiert für Curaçao, für das kleinste Land, wo jeder WM dabei war. Und hat wirklich Eindruck gemacht. Aber Eindruck hat er gemacht, wie Deutschland nachher reagiert hat und 7-1 gewonnen hat. Und mit dem 7-1
Andere Liga, der Fußball-Podcast vor 20 Minuten.